Missing Link Original.
Das würde mich an Andy Bablers Stelle nicht irritieren, weil das wissen es eh alle. Und das liegt nicht nur an Babler, weil egal, wer da jetzt vorne aktuell stehen würde, hätte nicht die geeinte Liebe der Partei. Und es ist vollkommen egal, also ob das jetzt Michael Ludwig wäre oder Hans-Peter Doskozil, die andere Seite wäre halt nicht dafür zu haben. Also das ist ein nettes Problem von Babler.
Willkommen zum demoskopischen Podcast Das Orakel. Mein Name ist Peter Hayek, ich bin Meinungsforscher und Politikwissenschaftler und schaue mit Ihnen in die politische Gegenwart, immer wieder in die Vergangenheit und ab und zu auch in die Zukunft, die ja bekanntermaßen schwer zu prognostizieren ist.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 44. Folge von Das Orakel. Mein Name ist Michael Stebeck und mir gegenüber sitzt wie immer Meinungsforscher Peter Hayek. Hallo Peter. Oder in Anbetracht unseres heutigen Themas Freundschaft.
Ach so, ja. Also hallo Michi.
Hallo Peter. Wir wollen uns nämlich heute den 1. Mai nachbetrachtend die SPÖ demoskopisch oder den demoskopischen Zustand der SPÖ genauer anschauen. Du hast dazu die aktuelle Sonntagsfrage mitgebracht. Praktischerweise hast du für die Tageszeitung heute ein ganz frisches Politikerinnen-Ranking erhoben. Und du hast die Frage gestellt, ob die SPÖ immer noch die Werktätigen vertritt. Das ist sozusagen die Einordnung des heutigen Themas. Und damit sind wir schon mitten im Thema. Der 1. Mai am Wiener Rathausplatz ist ja so das Ereignis. War das heuer eher eine Kraftdemonstration oder eine Pflichtübung?
Gleich zu Beginn so eine schwierige Frage. Wie ist es mit solchen Traditionen? Sie haben natürlich oft das Problem, dass sie erstarren. Und jetzt ist das sicher für die Sozialdemokratie, ihre Wählerinnen und Wähler und ihre sonstigen Angehörigengruppen ein wichtiger Tag im Jahr. Für einen Großteil der Menschen ist es ein schöner Feiertag im Mai. Und es gehört quasi zur Folklore dazu. Wir haben auch schon erlebt, dass so ein 1. Mai zum Kippen des eigenen roten Bundeskanzlers zumindest beigetragen hat damals, Werner Faymann. Ja. Werner, die Richtung stimmt. Ja. Wir erinnern uns
noch. Fragt sich wohin.
Ja, naja, das war genau das Thema damals. Und dementsprechend würde ich sagen, es ist ein bisschen von beiden. Es ist so ein bisschen eine Kraftmeierei. Man möchte sich auch der eigenen Kraft noch versichern. Mhm. Auf der anderen Seite ist es eine Pflichtübung, der man gerne nachkommt. Ich kenne auch einige Leute, die sehr, sehr gerne hingehen. Ich war in meiner Studienzeit auch einmal am 1. Mai auf Marsch. Okay, das ist jetzt schon länger her. Das hatte damals schon...
Welches Jahrhundert?
Ja, naja, das 20. Ja. Also das hatte damals schon auch was sehr Volksfestartiges. Ja. Aber wie gesagt, also es ist natürlich nicht mehr mit der Symbolkraft versehen wie vor 100 Jahren zum Beispiel.
Jemand in meinem Bekanntenkreis hat sich gefragt, ob das heuer Lagerfeuerromantik oder Krisensitzung mit Musik war. Das fand ich sehr schön. Aber schauen wir uns an, ob die Menschen glauben, dass die SPÖ noch oder die Werktätigen vertritt. Die konkrete Frage, die ihr gestellt habt, der 1. Mai, der Tag der Arbeit, ist ein traditionell wichtiger Tag für die SPÖ. Vertritt die SPÖ ihrer Ansicht nach noch die Anliegen der Werktätigen? Und da sagen von über alle Befragten 33% ja und 57% sagen nein. Das ist jetzt nicht so wirklich toll.
Nein.
Danke.
Man muss ganz kurz, ja. Michi, ich glaube, die 33 unterteilen sich aber auch noch einmal.
Genau. Also das sind 7%, die sagen ja, absolut und 26% sagen eher ja.
Ja. Genau, oder teils, so etwas, oder?
Nein, es gab vier, also abgesehen von weiß nicht, keine Angabe, gab es vier Auswahlmöglichkeiten. Ja, absolut. Eher ja, eher nein und nein ganz sicher nicht.
Ah, okay, alles klar. Ja, dann sind es auch zusammengefasst. Genau. Ja, also diese 33, die dem zustimmen, die unterteilen sich noch einmal, wenn man so mag, im Verhältnis 1:2 für nur noch eher ja. Mhm. Und das zeigt natürlich der Sozialdemokratie schon an, dass sie ein Thema hat. Mhm. Jetzt kann man immer sagen, ja, die eigene Wählerschaft sieht das differenzierter oder anders, weil dort haben wir doch eine genau. deutliche Mehrheit.
Du sagen, also über sowohl eher ja als absolut sagen 83%, ja, 27, genau. Also
das klare sieht man dann eh, genau, ja. klare Zustimmung. Aber diese Wählerschaft ist halt nicht mehr sehr groß. Mhm. Wie gesagt, wir haben ja Sonntagsfragen mitgebracht vom Upper Waldrand und von den Kollegen vom Market. Wenn man halt zwischen 17% und 19% irgendwo liegt, dann nutzt man die eigene Wählerschaft insofern nichts, wenn ich in die Zukunft schauen will. Ja. Und die Zukunft heißt, ich muss andere Wählergruppen ansprechen und in diesen anderen Wählergruppen ist das nicht mehr so ausgeprägt, insbesondere bei der freiheitlichen Wählergruppe, wo ja tendenziell am meisten genau. zu holen wäre.
Da sagen 63%, ganz sicher vertritt die SPÖ nicht mehr die Anliegen der Werktätigen.
Genau. So, jetzt ist natürlich, das ist ganz lustig, wir verwenden ja ChatGPT und andere KIs als Sparringpartner mhm. für Fragestellungen und da geht es einfach um einzelne Wörter, die wir versuchen zu finden. Und die KI hat mir mitgeteilt, ja, aber werktätig ist halt schon ein sehr alter Begriff. heute würde man eher von Arbeitnehmerinnen und okay. Arbeitnehmern sprechen. Ja. Und ich habe gedacht, ja, aber ich möchte das in der Fragestellung drinnen haben, weil es eben diese Tradition auch semantisch betont. Es wäre mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nicht viel anders ja. ausgegangen. Ja.
Die meiste Zustimmung hat die SPÖ auf diese Frage bei den 16- bis 29-Jährigen, also da sagen über 50% oder knapp 50% ja, sie vertritt noch die Anliegen der Werktätigen oder Arbeitnehmerinnen. Und was ich auch interessant finde, Menschen mit Matura trauen es der SPÖ mehr zu als solche ohne Matura. Ist jetzt die SPÖ zur intellektuellen Partei statt Arbeiterpartei mutiert?
Naja, also da muss man schon sagen, aus der Historie heraus war die SPÖ eigentlich beides. Die ersten Menschen, die die Sozialdemokratie gegründet, ins Leben gerufen haben und fortgetrieben haben, waren ja wie Viktor Adler zum Beispiel.
Doktor Viktor Adler.
Arzt, genau, ja. richtig. Also das war in der Sozialdemokratie, finde ich, nie ein Widerspruch. Mhm. Also, weil sich die Sozialdemokratie, wie viele anderen politischen Bewegungen zu der Zeit, als moderne Partei, als moderne Bewegung verstanden hat. Heute ist es natürlich eher so, dass jene, die SPÖ vertritt, von ihr aber eigentlich nicht mehr so überzeugt sind. Jetzt kommt aber noch etwas hinzu. In dieser Stichprobe, also das ist eine 500er Stichprobe online, bitte 500 ist nicht schlecht, sofern die Stichprobe sauber gezogen ist, man hat eine größere Schwankungsbreite, maximale von plus minus 4,5%. Aber wir haben hier nur die Wahlberechtigten in Österreich befragt. Es sind circa 6,4 Millionen Menschen und wir wissen ja, dass die Wohnbevölkerung ab 16 Jahren macht etwas mehr als über 7 Millionen Menschen. Also das heißt, wir haben einen Gap von über einer Million Menschen, die nicht wahlberechtigt sind. Und in dieser Gruppe sind überproportional Menschen drinnen, die SPÖ auch vertritt. Weil das sind sehr, sehr oft natürlich Nona, Menschen mit Migrationshintergrund, die des Öfteren natürlich in eher prekären Arbeitsverhältnissen sind. Und für die setzt sich die SPÖ natürlich auch ein. Und deswegen kommt das, diese Differenzierung einfach zustande. Und da möchte ich auch noch gleich anschließen, was die Jungen betrifft. Wir haben bei den, also die Jungen sind in dieser Stichprobe die unter 30-Jährigen. Mhm. Und das sind aufgrund der Stichprobengröße von 500 Befragten zwischen 130 und 150 Personen. Das heißt, dort haben wir eine größere Schwankungsbreite. Also ob das, was du jetzt gesagt hast vorher, dass die am häufigsten davon überzeugt sind, dass die SPÖ die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vertritt.
Der Schwankungsbreite.
Genau richtig. Und ob das dann statistisch signifikant ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Würde ich jetzt aber nicht auf die Apothekerwahl legen.
Okay. Die SPÖ ist ja Regierungspartei und sollte deswegen auch ein Auge auf die Interessen von anderen Bevölkerungsgruppen haben, wie du auch gerade gesagt hast. Das Market-Institut hat für den Standard erhoben, wie zufrieden die Gesamtbevölkerung mit der Regierungsarbeit der SPÖ ist. Und damit sind wir bei unserer beliebten Rubrik
Die Zahl der Woche.
Die Zahl der Woche ist 65. 65% der Bevölkerung sind mit der Regierungsarbeit der SPÖ nicht zufrieden. Ist das ein normaler Wert für eine Regierungspartei oder steht die SPÖ im Vergleich zu anderen Regierungen oder Regierungsbeteiligungen schlechter da?
Die Frage ist ein Scherz, oder?
Nein.
Bitte, ist das ein normaler Wert für eine Regierungspartei? Also, ich meine, jetzt kommt darauf an, was ist normal. Ja? Aber es kann nicht Ziel und Zweck einer Regierungspartei sein, dass 65% nicht zufrieden sind mit dir. Das wird bei der ÖVP nicht anders sein und wird bei NEOS auch jetzt nicht anders sein, wenn man es jetzt einzeln auch abgefragt hätte, weil ja grundsätzlich die Zufriedenheit mit der Bundesregierung nicht in Ordnung ist. Und jetzt möchte ich auf etwas zurückkommen, was Christoph Bartelt, Chef des Fiskalratschefs, so, damit wir es rausbringen, und der hat in einer Sendung auf Servus TV, wo ich mit ihm gemeinsam war, gesagt, genau auf dieses Thema angesprochen, die haben eh schon so eine schlechte Bewertung, dann kann ich jetzt wenigstens tun, was notwendig ist, weil viel mehr Menschen kann ich eh nicht mehr vergrämen in diesem Land. Also nein, der Wert ist nicht normal oder anders formuliert. Es sollte
bereitet Anlass zur Sorge?
Der ganze Zustand der SPÖ ist ein Anlass zur Sorge.
Wenn der Gesamtzustand der SPÖ so schlecht ist, müssen wir auch über den Andreas Babler reden, der Parteichef ist. Das Marketinginstitut hat gefragt, nämlich steht die SPÖ geschlossen hinter Andreas Babler? Und da gab es ein Schulnotensystem von 1 bis 5, also 1 war voll und ganz, Note 2, Note 3, Note 4 und der 5er war sicher nicht. Und da schaut es unter den SPÖ-Wählerinnen so aus, dass 33% geben die Note 1 bis 2, ein Drittel gibt die Note 3 und 23% geben ihm die Note 4 bis 5. Also sie glauben nicht, dass die SPÖ geschlossen hinter dem Andreas Babler steht. Das ist wieder ein weiterer Sargnagel als Parteichef für ihn.
Na, eigentlich, du musst es noch deutlicher sagen. Der Großteil der SPÖ-Wähler müsste eigentlich auf der 1er-Position sein. Mhm. Also wie viel Prozent sagen 1?
1 sagen, Moment, ich muss in der... 16% sagen 1.
So, genau. Und das ist das Thema. Weil alle, die sagen auf dieser Skala 2, 3, von 1 4, bis 5 und die sagen 2, ja, sind schon nicht davon überzeugt. Mhm. Ja, und das heißt, 16% sagen, die Partei steht geschlossen hinter Babler. Jetzt muss man dazu sagen, das würde mich an Andi Bablers Stelle nicht irritieren, weil das wissen es eh alle und das liegt nicht nur an Babler, weil egal, wer da jetzt vorne aktuell stehen würde, hätte nicht die geeinte Liebe der Partei. Und es ist vollkommen egal, also ob das jetzt Michael Ludwig wäre oder Hans-Peter Tosko zählt, die andere Seite wäre halt nicht dafür zu haben. Also das ist ein nettes Problem von Babler. Wir haben aber da ein paar andere Dinge stehen, die tendenziell für ihn eher problematisch sind.
Nämlich 37% der SPÖ-Wähler, nur 37% glauben, dass die SPÖ unter Babler wieder Kanzlerpartei werden kann. Also sie glauben auch nicht daran, dass er sie wieder nach vorne führen kann. Und nur 35% meinen, dass Babler könne sich in Verhandlungen gut durchsetzen, was natürlich in der Koalition mit so unterschiedlichen Parteien natürlich sehr, sehr wichtig wäre. Es gibt auch ein paar positive Eigenschaften. Die Mehrheit der SPÖ-Wählerinnen hält ihn für sympathisch mit 57%, auch vertrauenswürdig. Und sagen, er wäre ein guter Arbeitnehmerinnenvertreter mit 52%. Das sind aber jetzt nur die SPÖ-Wählerinnen.
Naja, das hört sich gut an. Jetzt mache ich aber den Gegenbeweis. Wenn jetzt 52% der SPÖ-Wählerinnen und Wähler Andi Babler vertrauen, heißt es,
dass 48% ihm nicht vertrauen.
Oder also, zumindest schwanken.
Ja.
Ist nicht ideal. Ja? Babler müsste seine Stärken versuchen auszuspielen. Weil ich halte nichts davon, es gibt immer in der politischen Beratung gibt es immer die Fragestellung Stärken oder Schwächen verbessern. Ich bin immer dafür Stärken. Ja. Und seine Stärke liegt in diesen menschlichen, sozialdemokratischen, helfenden Zugang. Auf seiner Seite oder an seiner Seite hat er mit Markus Matterbauer dazu, glaube ich, einen guten Finanzminister, der aber auch das große Ganze überblickt, weil ich glaube, dass Andreas Babler jetzt nicht das große Staatsfinanzgenie ist. Ich meine, das bin ich auch nicht. Ja. Also dementsprechend ist es gut, wenn er so einen Experten an seiner Seite hat. Babler nimmt man, glaube ich, ab, dass er die Sorgen und Nöte der Menschen versteht, dass er sich für diese einsetzt. Das spielt natürlich alles in die Faktoren Sympathie und Vertrauen hinein. Aber es ist halt nicht so gefestigt, dass die Menschen sagen, Andi, wir folgen dir. Mhm. Und ob er das noch je hinbekommt, I don't know. Ja? Mhm. Aber wie gesagt, in der aktuellen Situation und dementsprechend springen wir nochmal ganz kurz vor den 1. Mai zurück und nämlich vor dem Parteitag zurück, macht es einfach keinen Sinn, sich den eigenen Parteichef dauernd quasi herzurichten. Ja. Weil er macht eh für sich das Beste. Wo du seine absolute Stärke gemerkt hast, das ist, wenn er vor der eigenen Gruppe eine Rede hält. Also das hat man am 1. Mai auch wieder gesehen, das sieht man auch wieder am
Parteitag. Da fühlt er sich wohl.
Na, das ist genau, das ist Andi-Babler-Setting. Ja. Ja. Das kann er, das macht er gut. Da ist er eine echte Rampensau und er spricht die eigene Gruppe sehr gut an. Aber wie gesagt, aktuell reicht es halt nicht dafür, dass er Menschen anspricht, die halt für die Sozialdemokratie affin wären, aber derzeit nicht bei dieser sich verorten.
Ja. Das zeigt übrigens auch das Politbarometer, das du für die Tageszeitung heute erhoben hast. Da ging es immer darum, die Frage ist, in den letzten 2 Wochen ist Ihnen ein Politiker, eine Politikerin positiv oder negativ aufgefallen? Und da ist es so, also die Tageszeitung heute hat dann geschrieben oder hat Andi Babler zum unbeliebtesten Politiker des Landes gekürt. Da schaut es nämlich so aus, dass er 49% Negativnennungen hat und nur 15% Positivnennungen, was ein ziemliches Negativsaldo ist.
Ja, aber Herbert Kickl ist nicht ganz so viel anders positioniert.
Er hat immerhin 26% Positivnennungen und 46% Negativnennungen. Ja. Also man muss auch dazu sagen, es gibt bis auf den Herrn Bundespräsidenten keinen einzigen Politiker oder Politikerin, die einen positives Saldo hätten.
Ja, also heute und Andi Babler werden keine besten Freunde mehr. Das zieht sich schon eine geraume Zeit hin.
Wobei die kritischen Fragen kommen auch von anderen Zeitungen.
Ja, natürlich, Medien. Absolut, ja, absolut. Also es ist überhaupt nicht so, dass Andreas Babler wahnsinnig mediale Unterstützung bekommen würde, außer möglicherweise vom Momentum-Institut. Ja. Ja. Aber es haben alle verloren. Also wir schauen uns ja nicht nur an in der einzelnen Befragungswelle, wie sieht es da mit dem Saldowerten zwischen guter und schlechter Meinung aus, sondern wir schauen uns ja auch immer die Veränderung über einen längeren Zeitraum an. Und zum Beispiel zur letzten Welle im März haben alle Politikerinnen und Politiker in diesem Ranking, das sind meistens die Regierungspolitiker und die Clubchefs, haben alle verloren.
Woran liegt das?
Na, das heißt, dass das Doppelbudget, das jetzt verhandelt wird, natürlich alles andere als eine gute Nachricht war. Es kommt auch immer wieder hinzu, dass dann, jetzt bin ich wieder bebadelt, der Bundesregierung ausgerichtet wird und das wird auch nicht reichen. Mhm. Das heißt, die Stimmung ist einfach wirklich nicht gut, die Energiepreise sind hoch und da verlieren dann alle. Also da hat auch Herbert Kickl verloren, da hat auch Leonore Gewessler im Vergleich zum März verloren. Also sind alle hinuntergefahren, was sehr, sehr oft passiert. Mhm. Also wenn es nicht wirklich ein ganz einschneidendes Erlebnis gibt, wo ein Politiker besonders negativ oder besonders positiv bewertet wird. Ja. Meistens geht der Trend für alle in dieselbe Richtung, weil wir aus x Umfragen und Fokusgruppen wissen, sind alle gleich.
Trotzdem muss ich nachfragen, also weil du gerade das Doppelbudget, das nicht sehr angenehme, erwähnt hast, warum liegt dann der Finanzminister Markus Matterbauer trotzdem vom Andreas Babler?
Ja, weil Matterbauer grundsätzlich schon die längste Zeit sehr, sehr gute Werte hat. Wir haben das schon wahnsinnig oft besprochen. Matterbauer gilt als Experte und er sagt das auch immer von sich selbst. Das ist ganz interessant, man kann sich das anschauen. Matterbauer würde von sich eigentlich nie sagen, er ist Politiker. Markus Matterbauer sagt, ich bin der Finanzminister und ich bin Experte im Bereich Finanzen. Matterbauer sieht sich einfach nicht so und viele, viele Menschen sehen Matterbauer auch nicht so und das ist sein großes Asset. Das kann aber nur ausspielen, weil er einfach über Expertise im finanztechnischen und natürlich volkswirtschaftlichen Bereich verfügt. Wäre das nicht so, hätte er ein deutlich größeres Problem. Denn, und auch das weise ich auch nochmal explizit hin, es ist nicht so, dass Markus Matterbauer so super Werte hätte. Er hat nur in über den, oder nicht so schlechte die anderen.
Wie man es dreht damit. Eine weitere Frage war, welche Themen für die Bevölkerung wichtig sind. Und da hat Market verglichen, wie schaut es bei der Gesamtbevölkerung aus und bei den SPÖ-Wählern. Und das sind natürlich die Themen, die wir schon kennen, wie Teuerung bekämpfen, Pensionen absichern, das Gesundheitssystem verbessern. Die sind gleichermaßen wichtig für die Gesamtbevölkerung wie für die SPÖ-Wähler und Wählerinnen. Aber ein interessanter Punkt war, die Frage nach, soll sich, ist Ihnen das Thema wichtig, sich energischer oder energisch für die Besteuerung von Vermögen und Erbschaftssteuern einzusetzen? Und da sagen 17% der Gesamtbevölkerung, aber nur 37% auch der SPÖ-Wählerinnen. Da hätte ich mir gedacht, dass da mehr aus der SPÖ-Wählerschaft sagen, das sollten sie zu ihrem Thema machen und stärker auf die Agenda setzen.
Ja, naja, das ist auch ein bisschen natürlich der Fragestellung geschuldet. Das war jetzt eine ganze Liste und du konntest wahrscheinlich bei jedem ankreuzen, ob dir das sehr wichtig ist oder eher weniger wichtig. Mich wundert es nicht. Warum? Weil, und wir wissen das aus vielen, vielen anderen Umfragen, und wir haben das auch schon hier im Podcast immer wieder besprochen, dass die Sorge ist bei der Einführung einer neuen Steuer, wie eben einer Erbschaftssteuer, einer Vermögenssteuer oder Millionärssteuer, wie es auch immer so schön heißt, dass das nicht dort bleibt, sondern dass das eingeführt wird und dann sukzessive nach unten gezogen wird, bis dann alle wieder Erbschaftssteuer zahlen. Ja? Und da sind die Österreicherinnen und Österreicher, für diese Botschaft sind sie sehr, sehr empfänglich oder sensibel. Das heißt, wenn du einfach nur fragst, das haben wir letztes Mal präsentiert, nur Millionärsteuer, dann hast du 75%ige Zustimmung, weil ich bin ja kein Millionär. Ne? In dem Fall ist es deshalb nicht ganz so wichtig, weil es einfach vitale Interessen des Alltags gibt, wie eben, dass meine Pension gesichert ist, dass auch das Bildungssystem gesichert ist, dass die Teuerung bekämpft wird, dass die Energiepreise nicht so hoch sind, wo die Menschen das Gefühl haben, da kann man viel, viel direkter und schneller eingreifen, als bis zum Zeitpunkt, wo dann endlich einmal eine Erbschaftssteuer oder Vermögenssteuer durchs Parlament ist und dann fließt da mal Geld. Und dann weiß man das auch nicht so genau, weil dann heißt es auch immer, das Kapital ist sehr, sehr flüchtig, und das ist dann plötzlich schnell weg. Genau, richtig. Und dementsprechend ist das eher unten gereiht. Und wie gesagt, hast du vollkommen recht, die 37, also nur 37% der SPÖ-Wähler verwundern dann doch ein bisschen. Also das zeigt auch der SPÖ, ja, wenn ich direkt hinfrage, ist das schon ein Thema, aber eigentlich gibt es andere Themen, die da viel, viel stärker noch
wichtig sind. Noch ein Thema, das den SPÖ-Wählerinnen wichtiger ist, nämlich mit 43% wünschen sich, dass sich die Partei weniger mit internen Problemen beschäftigt.
Ja, das glaube ich.
Okay, genug jetzt. Wir haben uns jetzt intensiv mit der SPÖ und Andreas Babler auch beschäftigt. Zum Abschluss wollen wir uns noch anschauen, wie es um die anderen Parteien und Parteichefs bestellt ist. Und damit sind wir bei der aktuellen Sonntagsfrage. Da kommen die Freiheitlichen auf 36%, die ÖVP auf 20%, die SPÖ auf 19%, die NEOS auf 9% und die Grünen auf 11%. Da hat sich nicht viel verändert, oder?
Nein. Also, du weißt ja, wir schauen ja nicht auf die exakte Zahl. Der Trend ist, das können die Hörerinnen und Hörer sich auch im Upper Wahltrend, den können sie sich ganz easy im Internet anschauen, das sind die gesammelten Umfrageergebnisse. Mir ist die ÖVP, wie gesagt, den Tick zu nieder. Kann aber jetzt sein, dass das die Wöginger-Causa wieder ist. Aber im Großen und Ganzen ist die Lage sehr, sehr stabil. Es wird am Ende darauf ankommen, also da reden wir von 2029, wie sich ganz grundsätzlich die Entwicklung des Staates vollzieht und ob man einen positiven Ausblick möglicherweise hat gegen das Jahr 2029 hin. Meine Vermutung, hoffentlich grabt es dann keiner aus, aber meine Vermutung ist, dass die Freiheitliche Partei nicht ganz so stark sind, also aus heutiger Sicht stehen die Chancen sehr, sehr gut, dass sie über 30 sind. Aber grundsätzlich wird wahrscheinlich die Fragestellung sein, schaffen sie die Sperrminorität für Verfassungsgesetze, ja oder nein? Ich glaube, das wird die entscheidende Frage sein. Außer es entwickelt sich alles natürlich ganz anders.
Dann ist alles ganz anders.
Aber aus heutiger Sicht würde ich es mal so einschätzen.
Wir sind damit fast am Ende unserer 44. Folge. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage, und zwar ans Orakel. Was orakelt das Orakel? Wer gewinnt den Eurovision Song Contest? Welches Land?
Ich habe keine Idee. Ich verfolge das nicht.
Möchtest du über Rapid reden? Du möchtest, dass das Thema beendet wird.
Ich will Sommerferien haben.
Sommerferien sind noch nicht, aber das Ende der 44. Folge. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Frage haben oder sich zu einem Thema in dieser Folge äußern wollen, schreiben Sie bitte sehr gerne an frag@dasorakel.at. Die nächste Folge erscheint am 28. Mai, das ist wie immer ein Donnerstag. Bis dahin sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das Orakel.
Missing Link.